Ja, normalerweise, wenn ich eine Predigtreihe halte, kommen die Texte ziemlich oder die Predigten der Reihe ziemlich gleich hintereinander weg. Nun, wir sind halb durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber die letzten zwei Wochen haben wir also Unterbrechungen in dieser Reihe gehabt mit dem besten Grund, den man überhaupt haben könnte. Vor 14 Tagen haben wir die Zeugnisse der Täuflinge hören dürfen. Und dann letzte Woche mit der Taufe selbst, das war fantastisch. Aber ich hatte zuvor über den Beginn von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 13 gesprochen, dass da Saat des Zweifels in seinem Herzen aufgegangen sind. Der hat daran gezweifelt, dass der Vater das Beste für ihn wollte, dass der Vater überhaupt wüsste, was das Beste für ihn wäre. Und er sagte, aus seinem Zweifel, dass der Vater etwas Gutes für ihn wollte, ist er weggegangen, abgehauen, gesagt, das will ich nicht mehr. Und der hat sich seinen Anteil der Erbe auszahlen lassen und hatte richtig Kohle in der Tasche. Zieht in ein fremdes Land und da geht's ihm gut. Bis das Geld alle ist, natürlich. Schon viele Leute haben die leidige Erfahrung machen müssen, dass das Geld irgendwie doch endlich ist. Selbst wenn es am Anfang eine größere Summe ist. Aber wenn es alle ist, dann steht man da. Der junge Mann, der stand nicht nur da, sondern es war eine Hungersnot. Standen alle da. Und er hat jemanden gefunden, der ihm einen Job gegeben hat. Er hat Schweine gefüttert. Das Allerschlimmste, was einem Juden je passieren könnte. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, dass die Zuhörer, die dieses Gleichnis das erste Mal gehört haben, ihnen schauderte es richtig. Das wäre das absolute Horrorvorstellung. Man könnte andere Bilder dafür zeichnen, das lasse ich jetzt. Aber das war wirklich das Allerschlimmste, was sie sich auch nur annähernd vorstellen konnten. Aber dann lesen wir in Lukas 15, Vers 17 diesen befreienden Satz. Dann ging er in sich. Er ist zu Sinnen gekommen. Er hat gemerkt, warte hier, ich bin am Verhungern und mein Vater, wie viele Tagelöhne hat er, die mehr als genug zu essen haben? Was hocke ich hier rum? Und hat seinen Plan zurechtgelegt und hat sich dann auf den Weg gemacht. Er wollte nach Hause gehen. Er wollte einen Neuanfang machen, sicherlich nicht mehr als Sohn, aber zumindest dachte er, werde ich nicht verhungern. Und so lese ich dann, wie die Geschichte weitergeht. Da schlug er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Da er aber noch ferne von dannen war, sieht ihn sein Vater und rennt zu ihm und nimmt ihn in den Schwitzkasten und zieht ihn an den Haaren und haut ihn auf den Hintern und boxt ihn aufs Ohr und spricht, wo zum Teufel bist du gewesen, Miststück? Und der verlorene Sohn erwidert, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Der Vater spricht, darauf kannst du dich verlassen, dass ich dich zu einem meiner Tagelöhner mache. Meister dreckiger Drückeberger, Erbe verprassender, verstunkener, verlorener Sohn. Ich schätze, du glaubst, dass du hier einfach so ankommen kannst, auch nur um Erlaubnis zu bitten und mich mit deiner dramatischen kleinen Rede einwickeln kannst. Denkst du, das hier ist unsere kleine Farm? Oder vielleicht hältst du mich für einen Toren? Oh nein, dritter Hilfskloputzer kannst du bei mir werden, und zwar unbezahlt, mein stinkender Ex-Verwandter. Da spricht der verlorene Sohn bekümmert zu ihm, schon gut, das habe ich verdient. Also nur um mich zu vergewissern, ist keine Rede von jeder Menge schöner Geschenke und sofortiger Vergebung und einem großen Festmahl mit einem gemästeten Kalb oder dergleichen? Davon träumst du, Sohn, erwidert der Vater. Das einzige Geschenk, das du zu sehen bekommen wirst, ist deine persönliche Klobürste. die dir gleich geschenkt wird. Und der Vater packte den verlorenen Sohn bei demselbigen Ohr, auf das er ihn zuvor geboxt hat, und schleift ihn zurück zur Farm. Und siehe, das gemästete Kalb sieht sie von Weitem kommen und schmeißt, da es die Situation vollkommen durchschaut, eine Riesenparty. Und die Verwandten und Gäste des gemästeten Kalbes jubeln und veranstalten eine Disco und muhen sarkastisch über den Zaun hinweg zu dem verlorenen Sohn, als der in seiner Trübsal vorübergeht. Und siehe, als die Nacht hereinbricht, hört der ältere Bruder des verlorenen Sohnes ferne Geräusche wie von der Benutzung einer Klobürste und schlendert nach dem Abendessen hinaus zum Rand der Jauchegrube, einen großen Brandy in der Hand, und er streckt sich ausgiebig und stochert sich in den Zehen und zündet sich eine riesige Zigarre an und blickt hinab und spricht: »Naben, Rambo, wie ich sehe, bist du also zurückgekehrt. Wie gefällt dir dein rascher Fortschritt von Überfluss zum Abfluss?« Und der verlorene Sohn blickt auf und spricht: »Wahrlich, du tadelst mich gerecht mit deinen spitzen Sprüchen. Als ich großen Reichtum hatte, habe ich ihn mit dir nicht geteilt. Doch nun gebe ich dir gern reichlich ab von dem, was mein ist.« Und er schüttete seine Bürste dem älteren Bruder entgegen, sodass ein beträchtlicher Klumpen von äußerst unerfreulicher Masse in das Brandyglas seines Bruders plumpst. Und sein Bruder zieht sich zurück und droht, ihn zu verraten. Und der verlorene Sohn spricht zu sich selbst: »Verflixte Kiste, jetzt wünschte ich, ich wäre nicht heimgekehrt. Sieh, ich bin ebenso hungrig, fühle mich doppelt so schuldig und rieche viermal so übel. Wahrlich, falls ich je durch ein Wunder einen Tag frei bekomme, so hege ich keinen Zweifel, wie ich ihn nutzen werde. Ganz sicher, einen Ausflug zu den Schweinen werde ich machen.« Ist das nicht die Geschichte, wie ihr sie kennt? Ist das anders? Aber, also, ist das nicht, wie wir meist selber denken? Denken wir nicht häufiger, dass Gott so mit uns umgehen würde? Ich meine, hast du je gedacht, mich kann Gott doch nicht lieben? Ich bin zu dreckig, ich stinke zu sehr. Er kann anderen vergeben, aber was ich getan habe, nee, das geht nicht. Diese Version, die ich eben gelesen habe, ist eine Abwandlung von Adrian Plass, der viele schöne Sachen überspitzt macht, um Leuten klarzumachen, dass das, was in der Bibel steht, wirklich auch ernst gemeint ist. Aber Gott lädt dich ein, nicht mehr wegzurennen. Hören wir, wie die Geschichte tatsächlich weitergeht. Jetzt könnt ihr es an die Leinwand zeigen. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn: »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: »Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.« Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. Der Vater hat ihn schon vom Weiten kommen gesehen. Wir wissen nicht, wie viel später das ist. Ich meine, es wird mehr als ein paar Tage gewesen sein, seitdem er weggegangen ist, wahrscheinlich Jahre vergangen. Aber der Vater hat nie aufgegeben. Der Vater hat immer zugeschaut. Wie wäre es sonst möglich gewesen, dass er ihn von Weitem kommen sieht? Aber er sehnt sich nach seinem Sohn, auch wenn sein Sohn ihm so viel Übles angetan hat. Er hat eine Sehnsucht danach, mit ihm wieder verbunden zu sein. Das heißt, er hatte Mitleid mit ihm. Was ist eigentlich Mitleid? Ich meine, vorgestern war es für mich ein ganz komisches Gefühl, als ich meinen Sohn zum Flughafen gebracht habe, wo er dann alleine zum ersten Mal in den USA geflogen ist. Und es ist für uns schon komisch. Wir kommen jetzt in diese Phase, wo die Kinder sich immer mehr selbstständig machen und man denkt, oh, darf das denn eigentlich sein? Wir kennen das Kind von Geburt an, also eigentlich noch früher. Und jetzt nabelt er sich ab und macht eine große Reise. Es war für mich schon ein komisches Gefühl. Beziehungsweise direkt vor uns in der elendslangen Warteschlange, um einchecken zu können, war ein Mann mit seiner 17-jährigen Tochter, die eben auch alleine in den USA geflogen ist. Man hat denen angesehen, dass es gerade dem Papa ziemlich unwohl war, sein jüngstes Kind da alleine loszuschicken. Aber ich schätze, die Gefühle, die dieser Papa und ich vorgestern gehabt haben, sind absolut gar nichts dagegen, was zum Beispiel die Eltern von Natascha Kampusch erlebt haben müssen. Natascha Kampusch ist eine Österreicherin, die mit 10 Jahren auf ihrem Schulweg entführt wurde. Spurlos verschwunden. 8 Jahre lang, bis ihr die Flucht gelungen ist. Die Eltern haben nicht gewusst, sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ihr Kind tot sei. Und dann, 8 Jahre später, ist ihr die Flucht gelungen und sie konnten ihr Kind wieder in ihre Arme nehmen. Ihr Kind war verloren und ist nach Hause gekommen. Ihr Kind war tot geglaubt und lebte doch. Und das ist das Gefühl, was hier beschrieben wird, was der Vater für seinen verlorenen Sohn hatte. Nun, wir müssen das überaus uns wirklich vor Augen führen. Ich möchte, dass jeder einzelne von euch das für sich vergegenwärtigt. Du bist das Kind. Gott ist der Vater. Und er sehnt sich nach dir. Es ist nicht nur, dass er sagt, ach, das ist schön und nett. Freut mich, wenn wir uns mal sehen. Freut mich, wenn wir uns mal unterhalten können. Nein, er hat eine tiefe Sehnsucht nach dir. Du bist ihm so unendlich wichtig, dass er immer Ausschau nach dir hält. Nun, freilich können viele hier sagen, aber wir sind nicht von zu Hause weggerannt. Dennoch, jeden Tag, jeden Moment freut er sich, wenn du dich an ihn wendest, wenn du es dir bewusst machst, dass er bei dir ist und dass er dich liebt. Und wenn du sagst, naja, ich bin eigentlich eher ein verlorener Sohn, ich bin von zu Hause weggegangen oder war vielleicht nie da gewesen. Oh, der Vater, die Liebe, die er für dich hat, das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. Er wartet mit offenen Armen auf dich und will dich in seinen Armen schließen. Und ja, es ist ihm bewusst, dass wir alle Dinge in unserem Leben haben, die ziemlich stinken. Ich schätze, wir sind alle irgendwann mal zu nah an dem Schweinestall gewesen. Einiges an Geruch da abgekriegt haben. Aber er will dir helfen, davon befreit zu werden, dass du wirklich leben kannst. Das ist dieser Vater, den wir in dieser Geschichte finden. Manche Menschen haben Schwierigkeiten mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis, wegen ihres eigenen Beziehung zu ihrem Vater. Beziehungsweise vielleicht ein Mangel an Beziehung zum eigenen Vater. Wenn du einen liebevollen Vater hattest oder hast, dann ist der Gedanke, zum Vater nach Hause zu kommen, etwas Schönes, etwas Erfreuliches. Wenn dein leiblicher Vater vielleicht nicht so liebevoll war, vielleicht gar nicht da war für dich, dann ist dieser Gedanke, zu dem Vater nach Hause zu kommen, eine wesentlich größere Hürde, weil man sich nicht sicher ist, ob das überhaupt wünschenswert ist. Aber deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, weil er will, dass wir sehen, wie der Vater wirklich ist. Er möchte, dass wir erkennen, was für eine tiefe Liebe der Vater für uns hat. Der jüngere Sohn in diesem Gleichnis, der hatte die Vorstellung, dass der Vater also autoritär ist und unnachgiebig, versteht nichts vom Spaß. Deswegen wollte er weg, weil seinen Vater nicht gekannt hat. Aber Erst als er nach Hause gegangen ist, durfte er erleben. Naja, nicht erst dann durfte er erleben, aber hat er sich offen gemacht für das Erlebnis, wie der Vater wirklich ist, was für eine Liebe ihm da entgegengebracht wird. Zu oft erwarten wir einen Gott wie in Adrian Plasses Version von der Geschichte. Einer, der nur darauf wartet, uns eins zu scheuern, eins auszuwischen, uns zu korrigieren auf harte Art und Weise. Jesus sagt, er wartet mit offenen Armen auf dich und liebt dich unendlich viel. Manche bezeichnen dieses Gleichnis nicht als das Gleichnis vom verlorenen Sohn, sondern als das Gleichnis vom liebenden Vater. Weil er ist eigentlich der, der in der Mitte von dieser Geschichte steht. Aber viele religiöse Menschen, Juden wie Christen, haben Gott so dargestellt, wie der jüngere Sohn den Vater gesehen hat. Herrschsüchtig, streng, ungerecht, böse. Und dieses Saat wird auch allzu oft gestreut und geht auf. Und diese Ranken verteilen sich in unserem Herzen, die Blätter von diesem bösen Saat, von diesem negativen Bild von Gott, verteilen sich und blockieren sein Licht. Und diese Ranken wollen uns alle Hoffnung abwürgen. Aber in dieser Geschichte sagt uns Jesus, renne nicht weg. Jesus sagt, ich kenne den Vater. Und wer sollte ihn besser kennen als der eingeborene Sohn? Er sagt, ich kenne den Vater. Und er ist ganz anders als das, was du gehört hast. Der Vater ist hingerannt, um seinen Sohn in die Arme zu nehmen. Er rennt zu dem hin, der einen Riesenanteil seines Vermögens verschleudert hat und der ihm effektiv gesagt hat, ich wünschte mir, du wärst tot. Ja, als er ihn aufgefordert hat, ihm seinen Anteil der Erbe schon auszuzahlen, bedeutet dieser Spruch im Prinzip, ich wünschte mir, du wärst tot. So ist der Sohn mit ihm umgegangen und dennoch, der Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Weil die Fehler der Vergangenheit stehen nicht im Zentrum für den Vater. Die Fehler der Vergangenheit sind nicht der Schwerpunkt. Warum? Weil er sein Kind liebt und nichts in der Welt würde das je ändern können. Hast du Schwierigkeiten zu glauben, dass Gott dich trotz all deiner Fehler und Versäumnisse lieben kann? Er lädt dich ein. Renn nicht weg. Komm nach Hause. Und der Vater gab dem heimgekehrten Sohn Geschenke. Eigentlich könnte man eine Predigt zu jedem einzelnen von diesen Geschenken halten. Also wird es jetzt noch eine Weile dauern. Aber der Vater hat angeordnet, dass das beste Gewand, das beste Kleid gebracht werden sollte. Nun überlegst dir mal, in so einem Haushalt, in einem patriarchalischen Gesellschaft, wem wird eigentlich das beste Kleid gehören? Es wird dem Vater gehören. Also es ist anzunehmen, der Vater hat angeordnet, dass sein eigenes bestes Kleid gebracht werden sollte für diesen, der gerade aus dem Schweinestall gekommen ist. Er sollte Sandalen bekommen. Der Sohn wollte anbieten, dass er als einer seiner Tagelöhner arbeiten könnte. Ein Tagelöhner wird wahrscheinlich barfuß gegangen sein. Hier sagt der Vater nichts von. Er wollte kein Tagelöhner. Er wollte seinen Sohn. Und er bekommt einen Ring. Dieser Ring war bestimmt auch nicht nur ein schöner Schmuck, sondern ein Siegelring. Hast du je darüber nachgedacht, dass du Gott repräsentierst? Nicht nur, dass Leute denken, dass du für Gott stehst, sondern dass Gott selber dir das Recht, natürlich auch damit die Verantwortung, aber das Recht übertragen hat, ihn zu repräsentieren. Wir lesen an anderer Stelle im Neuen Testament, dass Jesus sagt, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Wow! Weißt du, ganz ehrlich wird das mir manchmal ein bisschen viel an Verantwortung. Aber die Tatsache ist, wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden wollen, dann müssen wir mit dem Vater in Verbindung bleiben. Dann müssen wir ihn wirklich gut kennen und immer auf das hören, was er sagt, auf das wir unsere Verantwortung auch wirklich ausführen können. Und was ist eine Fete ohne Essen? Das Maßkalb war ein ganz besonderes Tier, das nicht einfach mal, oh, wir haben nichts mehr im Kühlschrank, okay, Maßkalb her. Ne? Sondern das ist ein Tier, was aufgehoben wurde für ein ganz besonderes Fest, für etwas ganz Spezielles. Und hier, unerwartet, kommt der Sohn nach Hause und der Vater sagt sofort, das Allerbeste her. Es wird jetzt gefeiert. Denn mein Sohn, der tot war, er lebt jetzt. Und guckt mit mir ganz kurz, ein bisschen früher in Lukas Kapitel 15. Diesen Vers haben wir auch für die Leinwand. Lukas Kapitel 15, Vers 7 steht, ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Hast du je davon geträumt? Hast du je überhaupt im Entferntesten darüber nachgedacht, dass wenn du dein Herz Jesus Christus übergibst, dass es eine Party im Himmel gibt? Ich meine nicht, dass die sagen, okay, jeder ein Freigetränk. Nein, das ist keine Party. Wir reden von einer Riesenfete. Wir reden von singenden Engeln. Wir reden von einem massiven Buffet. Wir reden von einem Festtisch und da ist ein Banner drüber und dein Name steht drauf. Das ist eine Party. Es gibt mehr Freude im Himmel über einen, der umkehrt, als über 99, die es nicht nötig haben, weil Gott sich freut. Unwahrscheinlich, wenn seine Kinder nach Hause kommen, wenn Leute den Weg zum Leben finden, wenn Leute Befreiung finden, ja, wenn Leute neues Leben finden. Das ist seine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Komm zu mir nach Hause und wir werden feiern. Wer denkt, dass Gott nichts von Feiern versteht, der kennt Gott nicht. Er hat das Feiern erfunden. Und er kann es bis heute noch viel, viel besser als jeder andere. Gibt auch keinen Kater am nächsten Tag. Und du denkst, Gott würde dich nicht haben wollen? Es gibt nichts, wonach er sich mehr sehnt, als dich in seine Arme schließen zu können und dir zu sagen, willkommen zu Hause. Hier gehörst du hin. Oh, die Liebe des Vaters für uns ist so unermesslich größer, als was wir uns vorstellen können. Es gibt Grund zu feiern. Auferstehung will gefeiert werden, ne?
Halleluja!
Dankeschön. Oh? Ich sehe, wir werden das noch ein bisschen üben müssen, aber oh, was Gott für eine Liebe für dich hat, was im Leben er für dich bereithält, ist so viel mehr als alles andere. Wir dürfen nicht vergessen, das sind nicht einfach irgendwelche fromme Sprüche für Sonntagsgottesdienst, dass ich irgendwas zu sagen habe, sondern er möchte, dass du das Montag und Dienstag und die ganze Woche durch erlebst. Aber es verlangt etwas von uns auch, dass wir nicht immer wieder wegrennen. Wenn wir ihn wirklich bis Mittwoch noch erleben wollen, reicht es ein bisschen Kontakt am Sonntagmorgen nicht aus. Er will noch viel mehr mit dir. Er will noch viel mehr für dich. Und er will, dass du es erlebst, wie es ist, nach Hause zu kommen, zu merken, ja, hier gehöre ich hin. Ich bin überzeugt, wir als Menschen sind erschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dass solange das uns fehlt, wird immer etwas in unserem Leben fehlen. Aber er lädt dich ein, bei mir ist Leben zu finden und nirgendwo sonst komm zu mir nach Hause. Amen.